Also der deutschsprachige Raum ist, was die Kernenergie angeht, wirklich was Besonderes. Und wie sich über die vielen Jahre, ja, seitdem ich also studiert habe, da ging das ja los mit der Anti-Atomkraft-Bewegung, wie sich das zu so einer Massenbewegung ausarbeiten konnte oder auch auftürmen konnte, das kann ich nicht erklären. Es gibt ja diesen Ausdruck der German Angst im Englischen, dass die Deutschen also sehr empfänglich sind für so fast schon abergläubische Ängste.
Sagt Professor Gerd Kantefür.
Cicero Wissenschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
Hallo und herzlich willkommen zum Cicero Podcast Wissenschaft.
Mein Name ist Axel Meyer, ich bin Evolutionsbiologe an der Universität Konstanz.
Und ich bin Michael Sommer, ich bin Althistoriker an der Universität Oldenburg.
Wir nennen unseren Podcast Menschen-Tiere-Sensationen, weil
wir über Menschen sprechen, also geisteswissenschaftliche Themen,
naturwissenschaftliche Themen, nicht nur Tiere.
Und weil Wissenschaft immer auch wieder für die ein oder andere Sensation gut ist.
Willkommen zum 11. Wissenschaftspodcast des Cicero-Magazins. Begrüßen wir heute Professor Gerd Kantefür von der Universität Konstanz. Willkommen.
Ja, schönen guten Tag, Herr Meyer und Herr Sommer.
Ja, hallo.
Ja, wir hatten gedacht, Sie wären ein sehr spannender Gesprächspartner, nicht nur in Ihrer Expertise als Physikprofessor, da können wir gleich drauf zu sprechen kommen, aber auch als Wissenschaftskommunikator. Sie waren lange in der Universität Konstanz, sind jetzt erst kürzlich emeritiert, haben aber schon während Ihrer Zeit an der Universität Konstanz das Studium Generale geleitet, das weiß ich, weil Sie da auch immer spannende Gäste eingeladen haben und danach auch YouTube-Videos gemacht unter dem Kanal der Universität Konstanz, zum Beispiel dem Vortrag, den Sie über die Relativitätstheorie gehalten haben, der meines Wissens nach 7 oder 8 Millionen Mal angeklickt wurde. Es ist ja ganz spektakulär. Und seit Corona haben Sie Ihren eigenen Kanal, der nennt sich Grenzen des Wissens. Und wir sind jetzt, glaube ich, ungefähr genau richtig zu Ihrem 100. Video. Stimmt das?
Das ist das 100. Video über Energie und Klima, soweit meine Zählung stimmt. Aber es gibt ja noch andere Themen. Also ich denke, dass ich erheblich mehr Videos auf dem Kanal habe. Aber ich habe selber die Übersicht verloren, muss ich sagen. Okay.
Das ist ein gutes Zeichen. Ja, ja.
Ja, aber Sie machen das sehr erfolgreich und sehr professionell mit 80.000 Subscribern und Millionen von Klicks. Und das ist natürlich sehr schön, dass Sie so eine Reichweite haben. Vielleicht könnten Sie den Zuhörern sich kurz vorstellen, wie Sie zur Physik gekommen sind oder wie Sie dann auch zu dem Thema Wissenschaftskommunikation gekommen sind.
Ja, also mein Name ist Gerd Kantefür, wie er schon vorgestellt wurde. Und ja, wie bin ich zur Physik gekommen? Also ich habe schon als Jugendlicher mich für Elektronik interessiert und ich war so ein Radiobastler, was man heute wahrscheinlich als Nerd bezeichnen würde. Und dann wollte ich halt partout verstehen, wie so ein Radio überhaupt funktioniert. Was sind denn diese Radiowellen? Und dann habe ich mit Elektrotechnik in Dortmund damals, also ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, habe ich angefangen und dann haben mir die Leute in der Elektrotechnik im ersten Semester erklärt, dass ich da nicht richtig verstehen werde, wie Radiowellen gehen oder wie ein Transistor funktioniert, sondern da muss ich eben Physik machen, aber nicht Elektrotechnik, weil da versteht man zwar, wie man Transistoren zusammenschalten muss, aber nicht, wie ein einzelner Transistor wirklich geht. Das ist Quantenphysik. Ja, und dann habe ich mich entschieden, eben tatsächlich Physik zu studieren, weil ich auch immer dachte, Herr Meyer, dass die Physik die Basic-Naturwissenschaft ist, also die absolute grundlegende Naturwissenschaft und Chemie und Biologie, die bauen ja darauf auf. Aber ich denke, Herr Meyer, als Evolutionsbiologe, Sie sehen das vermutlich genau umgekehrt. Aber okay,
ich bin da ganz bei Ihnen.
Sie sind bei mir, okay. Also ich wollte jedenfalls die Natur richtig verstehen und habe dann Physik studiert, auch eigentlich in der Hoffnung, dass man dann überall in der Welt arbeiten kann. Man ist nicht auf ein Land wie Lehramt zum Beispiel, da müssen Sie ja eigentlich in Deutschland oder gar nur in einem bestimmten Bundesland arbeiten später, dass man halt überall arbeiten kann. Das war mir auch sehr wichtig. Ja, und so bin ich zur Physik gekommen, habe dann studiert und dann habe ich mein Diplom damals noch in der nuklearen Astrophysik, Mittelenergiephysik, das also das, was man Kernphysik dann gemeinhin nennt, gemacht. Allerdings habe ich mich mit den Fusionsprozessen in der Sonne beschäftigt. Das fand ich damals sehr faszinierend, ist auch immer noch faszinierend, wie so Sonnen oder Fixsterne funktionieren. Dann bin ich allerdings umgeschwenkt zur Promotion auf Nanopartikel. Artikel, also es ist ein Teil der Nanotechnologie, war dann ein Jahr in den USA und auf Wikipedia steht, dass ich beim Ölkonzern gearbeitet habe. Ich wusste gar nicht, dass das Exxon und auch Bell Labs übrigens, das sind so führende Spitzenforschungsinstitute gewesen. Also einige der großen Unternehmen in den USA haben diese Grundlagenforschung aufgegeben. Aber damals waren diese Forschungszentren also wirklich Spitzenplätze der Privatindustrie, um Grundlagenforschung zu betreiben. Und ich habe dabei Exxon mit Nanopartikeln Katalyseprozesse für Batterien, Brennstoffzellen und Ähnliches, weil ein Chemiekonzern ist natürlich an Katalyse interessiert, habe ich da gemacht. Und dann habe ich habilitiert im selben Bereich in Jülich, da am Forschungszentrum, das ist Festkörperphysik, und habe schließlich den Ruf nach Konstanz bekommen. Und da habe ich dann den Rest meines Arbeitslebens, oder sagen wir, ich arbeite ja immer noch, aber jedenfalls den Rest meines Daseins als Professor dann verbracht. Und seit einem Jahr bin ich also ausgeschieden und habe auch meinen Platz geräumt in Konstanz für jüngere Leute und habe eine eigene Firma hier in Kreuzlingen. Also ich lebe seit ziemlich vielen Jahren in der Schweiz, 12 oder, ach Gottchen, nee, das müssen auch länger sein, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, 2002 oder so, in der Schweiz. Ich habe auch die Schweizer Staatsbürgerschaft und der YouTube-Kanal, den hat damals die Uni Konstanz eingerichtet, aber mit der, eigentlich schon vor der Pensionierung, habe ich den der Uni ja abgenommen, also abgekauft in gewisser Weise, ja, und den besitze ich jetzt und betreibe ihn weiter. Initiativ war es also von der Uni Konstanz, muss ich sagen. Mhm.
Jetzt zum Thema Wissenschaftskommunikation. Sie sind ja einer der nicht so ganz vielen in Deutschland, der das macht. Vor allem vielleicht im Bereich Naturwissenschaften gibt es doch relativ wenig Leute aus der Wissenschaft, die das machen. Also Wissenschaftsjournalisten gibt es natürlich viele, aber Leute, die aus der Wissenschaft kommen und dann Wissenschaftskommunikation machen. Woran könnte das liegen? Was stellen Sie sich vor? Warum liegt das so im Argen? Warum liegt dieser Sektor bei uns so brach?
Ja, das weiß ich doch nicht, warum die anderen das nicht machen. Keine Ahnung. Also ich denke, aber um die Frage jetzt mal ernsthaft zu beantworten, ich hatte eigentlich immer zwei Talente, auch schon als Schüler in der Schule. Das eine Talent ist, wie ich schon sagte, ich war so ein Nerd und konnte elektronische Bauelemente oder Bauteile oder so Gadgets konnte ich zum Laufen bringen. Ja, also ich kann Maschinen zum Laufen bringen. Ich bin dann eben auch Experimentalphysiker geworden und das ist ein bisschen was anderes als ein theoretischer Physiker, weil ich eben ziemlich umfangreich Labors betrieben habe mit ziemlich teuren und ziemlich komplizierten Maschinen, ja, die wir selber zusammengebaut haben. Das ist das eine Talent. Das andere Talent, was ich denke, was ich habe, ist, ich kann Leuten was erklären, also Laien, Dinge aus der Physik, die ich eben selber verstanden habe. Ich kann das also wie so ein Transformator von dem hohen Niveau der theoretischen Physik, das ja gar Mensch versteht, ja, auch ich nur mit großer Mühe, runterspannen in einfache Bilder, sodass es also zum Beispiel meine Verwandten hier, also ich habe so eine kleine Enkeltochter, also das klappt jetzt noch nicht so richtig da mit der Quantentheorie, aber dass man eben Laien durchaus etwas erklären kann. Und das kann ich ganz gut. Ich hatte auch in der Volksschule hieß das damals, also Grundschule. Da kann ich mich noch dran erinnern, als acht- oder zehnjähriger einen Vortrag gehalten, das ist also schon ganz lange her. Und da habe ich den Leuten in Dortmund erklärt, den anderen Kindern, dass wenn man immer weiter nach Süden fährt, dass es dann nicht immer wärmer wird, weil das war die feste Überzeugung der Leute im Ruhrgebiet oder in Deutschland, wenn man nach Süden fährt, wird es wärmer. Aber wenn man noch weiter nach Süden fährt, dann wird es wieder kälter, weil dann kommt nämlich der Südpol. Und ich habe das erklärt mit dem Winkel der Sonnenstrahlung, die auf die Kugel der Erde einstrahlt.
Das verbindet uns ja vielleicht auch. Also ich schreibe Bücher für ein großes Publikum über römische Geschichte, Axel. Du schreibst über die Biologie von Männern und Frauen und das interessiert auch viele Leute. Und sie erklären die komplexen Zusammenhänge der Physik Leuten, die vielleicht wenig Ahnung von Physik haben. Wir tun das alle gerne. Wir sind wahrscheinlich auch innerlich getrieben davon. Aber aus der Wissenschaft kommen nicht wirklich viele Anreize, das zu machen. Man fühlt sich eigentlich so in dem, was in der Wissenschaftspolitik da immer reputationslos Logiken heißt, von denen fühlt man sich, wenn man sowas macht, doch stiefmütterlich behandelt. Können Sie sich vorstellen, dass man das auch besser machen kann? Ist das in den USA besser?
Oh ja. Das ist in den USA viel besser. Nicht nur deswegen, weil die sich mehr Mühe geben, da in die Bevölkerung hinein ihre Erkenntnisse zu tragen, sondern weil sie auch eine Kultur des Erklärens haben. Also ich habe manchmal das Gefühl, in Deutschland, da ist man eher so wie vielleicht die katholische Kirche im Mittelalter, am besten in Lateinisch, ja, dass es nur ja keiner versteht, so dass es so eine Geheimwissenschaft ist. Und die Bevölkerung reagiert da dann auch darauf so, dass wenn jetzt der Zuhörer überhaupt nichts versteht, dann denkt der deutsche Zuhörer oder der europäische, das muss jetzt wirklich ein ganz schlauer Mensch sein. Ja. Und wenn man was versteht als Laie, dann denkt man, das kann ja nicht so ein intelligenter Typ sein, ne, weil ich verstehe ja was. Und in den USA ist es gerade andersrum. Wenn man Vorträge hält, die kein Mensch versteht, dann hat man genau einmal einen Vortrag gehalten und dann wird man nicht mehr eingeladen.
Ihr Thema ist ja auch nicht nur die Astrophysik oder die Kernfusionsphysik, vielleicht können wir darauf noch zu sprechen, sondern eben auch Nanopartikel, das hat ja irgendwie auch bei Katalysatoren, könnte ich mir vorstellen, ganz praktische Applikationen, aber auch, kann auch dem Klima dienen, wenn Brennstoffe effizienter verbrannt werden zum Beispiel, oder?
Ja, also Nanopartikel als Teil der Nanotechnologie sind eigentlich nach wie vor so eine Zukunftstechnologie, die in vielen verschiedenen Bereichen mögliche Anwendungen hat im Alltag. Da gibt es zum Beispiel die Brennstoffzelle, die ja also Wasserstoff unmittelbar in Elektrizität umwandeln kann, ohne den Umweg über die Wärme, was dann also automatisch den Wirkungsgrad verkleinert. Und bei den Brennstoffzellen gibt es eben große Probleme mit diesen Katalysatoren, die ich auf der Anoden- und Kathodenseite brauche, die nicht so lange halten und möglicherweise aus Edelmetallen bestehen und dann wird das eben teuer. Das ist so ein Ding. Aber es gibt viele andere Bereiche, insbesondere eben auch in der Chemie und in der Elektronik, wo die Eigenschaften der Materie in der Welt des ganz Kleinen, wo die sehr wichtig werden. Also zum Beispiel Silizium, was ja das Material ist für Halbleiter. Also deswegen können wir hier gerade so wunderbar über das Internet kommunizieren. Das sind im Wesentlichen Silizium-Bauelemente. Aber wenn die sehr klein werden, dann verändert Silizium wie jedes andere Material seine grundlegenden Eigenschaften. Zum Beispiel ist es ja ein Halbleiter, Silizium, im Gegensatz zu einem Metall, was ein Leiter ist. Und genau diese beiden Eigenschaften, Metall und Halbleiter, die tauschen in gewisser Weise in der Nanowelt. So ist also ein Goldpartikel aus 8 Goldatomen, das ist also ganz klein, das ist ein Halbleiter, das hat eine Bandlücke, währenddessen Silizium, sagen wir mal 13 oder Silizium 20, also ein Cluster oder ein Nanopartikel aus 13 oder 20 Siliziumatomen, also ganz klein, das ist eher metallisch, das hat also keine Bandlücke mehr. Und deswegen ist es eben sehr wichtig, die Eigenschaften der Materie in dieser Dimension von einem Nanometer zu verstehen, weil es natürlich erstmal neue Anwendungen gibt für diese ungewöhnlichen Eigenschaften, aber auch, wenn wir weiter miniaturisieren im Bereich der Informationstechnologie, da muss man aufpassen, dass da die Materialeigenschaften noch die gleichen sind oder dann andere Materialien nehmen, wenn man noch weiter miniaturisieren möchte.
Ist denn da irgendwann das Ende der Fahnenstange erreicht? Kann man das noch überhaupt?
Aber sicher doch. Also da gibt es so ein schönes Beispiel bei den magnetischen Speichern, also Festplatten, die, wo wirklich wie so beim Plattenspieler sich da so eine magnetische Platte dreht und da hat man die Bits dann magnetisch eingespeichert. Und da gab es immer so ein theoretisches Limit, ich glaube 1 Terabyte pro Quadratzentimeter war das, weil noch kleiner kann ein magnetischer Speicher, damals war das die Meinung, nicht werden, weil dann das Material nicht mehr ferromagnetisch ist, sondern superparamagnetisch. Und superparamagnetisch heißt, dass es bei Raumtemperatur einfach die Orientierung wechseln kann und dann ist der Speicher nach einer Weile einfach von selbst gelöscht. Er ist also nicht mehr stabil. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass man mit geeigneten Materialien natürlich dieses Limit immer weiter raustreiben kann, sodass man zu noch höheren Speicherdichten gekommen ist mit Magnetspeichern. Und heute haben wir sowieso ganz andere Speicher, wie diese USB-Chips, die arbeiten mit elektrischen Ladungen. Und da gibt es dieses Limit nicht mehr. Deswegen scheue ich mich, irgendwo zu sagen, dass das Ende der Fahnenstange erreicht ist, weil es geht doch immer wieder weiter. Und wir hatten jetzt gerade einen großen Durchbruch bei der Chip-Herstellung, dass man nicht mehr mit den normalen Wafer-Steppern, das ist auf der Basis von Excimer-Lasern, ich glaube Argon-Fluorid-Excimer-Laser sind das, mit denen also diese sehr kleinen Strukturen in Großserie produziert werden können, dass man also nicht mehr damit arbeitet, sondern mit Röntgenstrahlung. Ich glaube, es sind 12 Nanometer. Das ist eine ganz andere Technologie Und wir wissen das ziemlich gut, weil Zeiss in Oberkochem hier in Baden-Württemberg produziert dafür die entscheidenden optischen Komponenten. Und damit kann man nochmal viel kleiner produzieren als heute. Und ich glaube, Zeiss zusammen mit einer niederländischen Produktionsfirma, die sind Weltmarktführer für diese Maschinen, mit denen man die ultimativen Chips herstellen kann. Aber das geht immer weiter. Also irgendwann ist natürlich Schluss, weil ein Atom, kleiner geht's nicht, ja. Aber das ist noch ein Stück.
Und da ist die Experimentalphysik dann wichtig, weil theoretisch lassen sich einige dieser Eigenschaften nicht vorhersehen oder sie müssen dann experimentell getestet werden.
Sie stoßen da an allen Ecken und Enden an Grenzen. Also zum Beispiel hatten wir mal, aber das ist schon Jahre her, ein Forschungsprojekt für Zeiss. Da ging es darum, für diese optischen Komponenten sehr glatte Oberflächen herzustellen. Also wenn Sie so eine hohe Auflösung, das ist ja eigentlich ein Mikroskop mit Linsen, ja, also wenn man es ganz einfach mal vergleichen möchte. Und diese Linsen, die müssen eine perfekte Oberfläche haben, um keinerlei Abbildungsfehler zu haben. Und die sind so glatt, dass wenn Sie zwei plane Oberflächen dieses ultra geglätteten Glasmaterials aufeinanderlegen, dann kriegen Sie die nicht wieder auseinander, weil die eigentlich sich wieder binden. Also es ist nicht eine kovalente Bindung, aber Sie kriegen die jedenfalls mit normaler Kraft nicht mehr auseinander, weil die an ganz vielen Stellen, weil sie so glatt sind, direkt aneinander haften. Ja, und dann ist die Haftung so stark, dass also die Leute, die bei Zeiss in der Fertigung mit diesen ultra glatten Oberflächen arbeiten, also wenn sie wirklich plan sind, wenn sie gekrümmt sind, ist ja was anderes, dass sie aufpassen müssen, dass sie die nicht aus Versehen aufeinanderlegen, weil sie die nicht wieder auseinanderkriegen. Also da gibt's eben wirklich so ganz triviale Probleme, aber das so glatt zu machen, wie man es so glatt hinkriegt, das geht ja sicherlich nicht mit Schleifpapier, ja. Es geht eventuell mit irgendwelchen, ja, Strahlen, mit Ionenstrahlen, und wir hatten eben Clusterstrahlen, also Strahlen aus Nanopartikeln. Das heißt, wir benutzen dann Nanosandstrahlen und haben das untersucht, ob man es damit noch glatter bekommt. Ja, das sind so Forschungsthemen. Das ist also alles im Bereich der Nanowissenschaften, und diese Nanopartikel sind ein wichtiges Element in diesem großen Technologiebereich.
Ja, Sie haben dann ja auch 2013 das Buch geschrieben, Alles Nano oder was? Nanotechnologie für Neugierige. Aber schon 2010 haben Sie, wenn ich es richtig weiß, Ihr erstes Buch geschrieben, Klima, der Weltuntergang findet nicht statt. Wie sind Sie denn auf das Thema Klima gekommen?
Ja, also wir sind ja in der Physik in Konstanz ein relativ kleiner Fachbereich, und wir müssen aber trotzdem die Physik in der vollen Breite anbieten, und da so Fachbereiche eigentlich immer Spezialgebiete haben müssen, um Sonderforschungsbereiche gründen zu können, ja, wir müssen also zusammenarbeiten, ist der Schwerpunkt der Forschung in der Physik in Konstanz zumindest damals gewesen Nanotechnologie. Ja, jetzt wollen die Studis aber auch noch was anderes hören. Sie wollen zum Beispiel irgendwas über den Weltraum lernen, ja, oder wie eben Energie geht oder wie Klima geht. Und dann gibt's einige wenige Professoren, zu denen, oder Professorinnen, zu denen ich auch gehörte, die, oder gehöre, ja, jetzt bin ich ja nicht mehr im Job, deswegen die Vergangenheitsform, die sich bereit erklärt haben, dann die Vorlesung in eigentlich fachfremden Gebieten zu übernehmen. Also ich bin jetzt gar ein Experte in Klima, aber Nanotechnologie hat durchaus, also die Nanopartikel sind zum Beispiel absolut entscheidend für die Wolkenbildung. Das ist halt Feinstaub und Ultrafeinstaub. Und dann sind wir schon voll in den Umweltwissenschaften oder auch eben in der Klimatologie mit der Wolkenbildung und den Kondensationskeimen. Ja, und dann habe ich eben Klimatologie gelernt. Ich bin es ja gewöhnt, dass man ständig irgendwas Neues lernen muss, und habe mich da eingearbeitet und dann die Vorlesung Energie und Klima angeboten. Und das ist eine Masterkursvorlesung über ein ganzes Semester, und in der Pandemie habe ich die dann auch per Video gehalten und habe dann diese Videos auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht, und dann haben das zu meiner totalen Überraschung irgendwelche 20.000, 30.000 Leute oder Klicks jedenfalls angeguckt. Aber damals war das die erste Vorlesung. Und dann habe ich gedacht, ja, ich habe jetzt einen einigermaßen neutralen Zugang zu diesem politisch doch brisanten Thema Energie und Klima. Und wir haben eben auch die Berichte des Weltklimarats, damals, ich weiß nicht, das Assessment Report Nummer 4 oder so war das, haben wir mit den Studis zusammen eben durchgearbeitet und habe mich dann entschlossen, diese Vorlesung als Skript, als Buch bei Wiley, das ist so ein Wissenschaftsverlag, zu publizieren. Und das war ein ziemlicher Erfolg, ja. Also der Titel übrigens, der Weltuntergang findet nicht statt, der ist natürlich sehr provokativ oder provokant. Und die Titel entscheiden aber die Verlage, ja. Ich hatte da gar keinen Einfluss. Ich habe nur den Text geschrieben und war dann einigermaßen ja überrascht über diesen provokanten Titel. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich ein Lehrbuch schreiben. Das war meine Idee, ein verständliches Lehrbuch. Und ja, so ist es geworden. Das war das erste Buch, eigentlich das Skript meiner Vorlesung über Energie und Klima.
Dazu ganz kurz eben vielleicht, Sie sind ja kein alles andere als ein Klimaleugner, also so kann man Sie sicherlich nicht etikettieren. Sie sind aber, und das suggeriert ja der Titel, Sie sind nicht so pessimistisch, Sie sind auch kein apokalyptischer Reiter. Wenn ich jetzt Ihre Thesen richtig verstanden habe, dann glauben Sie daran oder sind der Überzeugung, dass wir viele der Probleme, die wir haben, eben mit weiterer Forschung lösen können und dass da drin das Heil liegt und nicht darin, dass wir die Geschichte jetzt zurückdrehen bis in die Steinzeit und sozusagen alles, was wir an technologischen und wissenschaftlichen Innovationen geschafft haben, dann wieder rückabwickeln. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, Sie sagen ein Glaube, also das hört sich so ein bisschen so religiös an, also da gibt's die Ungläubigen und die Gläubigen, ja. Ich versuche eigentlich mit wissenschaftlicher Vernunft an die Sache ranzugehen und was mich die ganze Zeit so störte und jetzt immer noch stört, ist, dass bestimmte Gruppierungen in der Gesellschaft, Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen politisch werde, aber das ist mir jetzt wichtig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Klimaproblem, also das Klimaproblem, dass das von politischen Gruppierungen, auch von Teilen vielleicht der Wirtschaft oder natürlich von den Presseleuten, dass es da übertrieben wird als so eine apokalyptische, so ein Szenario. Man kennt ja die Bilder, wo die Freiheitsstatue in New York nur noch mit dem Kopf aus dem angestiegenen Meeresspiegel herausschaut. Und das hat mich gestört, weil die eigentliche Naturwissenschaft hat, seitdem es Naturwissenschaft gibt, eigentlich immer gegen die Angst und die Panikmache gekämpft und sich für Vernunft und vernünftige Lösungen eingesetzt. Und ich hatte in meinem ersten Buch diesen Vergleich gezogen mit den Flagellanten, ja, die also während der Pestepidemien durch die Straßen zogen und meinten, die Pest ist Gottes Strafe und wir müssen uns selber auf den Rücken peitschen und dann wird sie weggehen. Ja, tatsächlich braucht man eine Kanalisation und ein Antibiotikum, um gegen diese gefährlichen Bakterien vorzugehen, wie wir heute wissen. Und ich denke, unser Heil in der Zukunft liegt nicht darin, dass wir Panik verbreiten und irgendwelche hektischen Maßnahmen ergreifen, die unseren Wohlstand, unser ganzes Leben da in Frage stellen, sondern wir müssen eben vorwärts schreiten. Also sicher einige schlechte Gewohnheiten, also Kohleverbrennung zum Beispiel, das ist jetzt keine gute Idee, die müssen wir ablegen, aber eben mit mehr Technologie und vor allen Dingen mit Bildung und Vernunft und nicht mit einer ja radikalen Ideologie an das Thema, an das Problem herantreten. Das ist meine Meinung. Das Problem kenne ich sehr genau, denn ich habe ja diese Vorlesung mehrfach gehalten und immer diese Weltklimaratsberichte durchgearbeitet mit den Studierenden, was jetzt nicht einfach war. Das sind ja viele tausend Seiten. Und ich glaube, der Unterschied zwischen mir und einem Klimaaktivisten ist der, dass ich die Berichte gelesen und verstanden habe. Ich weiß, wovon ich rede, meine ich jedenfalls.
Ja, und Rationalität kann man einigen dieser Leute, die in diesen Debatten involviert sind, vielleicht nicht unterstellen. Aber wie erklären sich das? Wie kann das dazu kommen, dass die Debatte meinem Eindruck nach in Deutschland eben so religiös und wenig rational geführt wird?
Herr Mayer, da stellen Sie eine sehr schwierige Frage. Also erstmal gibt es ja den Klimaaktivismus in vielen Ländern, nicht bloß in Deutschland. Nur, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, also wenn man die Größe des Landes in Betracht zieht, dann ist Deutschland tatsächlich das Land, in dem zum Beispiel am meisten Windräder gebaut worden sind. Ja. Also übertroffen wird es noch von den USA und von China. Und in China sind es, also ich hatte gerade die Statistik nochmal angeschaut, sind 5-mal mehr Windräder als in Deutschland. Aber es gibt ja erheblich mehr Einwohner in China und das Land ist ungleich viel größer. Also Deutschland neigt irgendwie zur Übertreibung. Und wie es dazu kommt, dass in Deutschland solche, ja, ich würde es jetzt mal eine Ideologie nennen, ja, das ist nicht mehr wirklich eine Wissenschaft, es ist eine Ideologie geworden, dass die dermaßen heftig um sich greift. und die Leute also so ja fast schon fanatisch werden. Ja, also ich hatte in einem Video mal davor gewarnt, so viele Windräder aufzustellen, ohne dass man mal überlegt, was passiert denn dann mit dem Wind, weil der ist nämlich irgendwann mal alle. Ja, es gibt nicht unendlich viel Wind und dann wird man ja verprügelt im Internet. Ja, kommt so ein Shitstorm, wie man es wagen kann, diese Frage zu stellen, ob zu viele Windräder nicht vielleicht die großen Strömungen, die atmosphärischen Strömungen verändern. Das darf man gar nicht. Das hat dann schon wirklich was Religiöses. Und wieso das in Deutschland gefühlt zumindest so schlimm ist, hier in der Schweiz ist es viel weniger ausgeprägt, da kann man eigentlich relativ sachlich diskutieren, warum das so ist, die Frage kann ich nicht beantworten. Aber für einige Menschen, die in diesen Bewegungen sind oder auch in politischen Parteien, das sind jetzt nicht nur die Grünen, da gibt es auch vernünftige Leute, sondern auch woanders, für die ist das ja eine Mission geworden, Lebensinhalt.
Sie haben die Aktivisten angesprochen, die Politiker, die sind natürlich ganz Teil des ganzen Geschehens. Aber man hat ja auch den Eindruck, dass zum Teil, wenn da gebrüllt wird, follow the science, dass es auch viele Wissenschaftler gibt, denen das eigentlich ganz gut gefällt. Also ihnen wächst jetzt irgendwie eine Rolle zu, dass sie vom einfachen Wissenschaftler zum Propheten aufgewertet worden sind. Und die spielen das Spiel auch mit, so als wäre die Wissenschaft tatsächlich etwas, dem man folgen kann. Die Wissenschaft, stellt sich ja überhaupt die Frage, was soll denn das sein? Man hat den Eindruck eher, wenn man selbst in der Wissenschaft drinsteckt, man ist im Raum, 10 Wissenschaftler sind drin und man hat 10 Meinungen. Also ist die Wissenschaft überhaupt was, dem man folgen kann? Und warum befördern Wissenschaftler selbst diesen Trugschluss?
Also es gibt ja sehr, sehr viele Physiker und Physikerinnen, auch im Bereich der Klimatologie, und eine ganze Menge kenne ich und sehr, sehr viele Papers habe ich durchgelesen, also auf denen dann die Berichte des Weltklimarats basieren, und das sind alles vernünftige Leute. Also das sind jetzt nicht Aktivisten und sie verfälschen auch nicht ihre Wissenschaft, um politische Ziele zu erlangen, sondern es sind Leute wie wir vielleicht, die nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, Erkenntnis zu erlangen. Aber das sind nicht die Leute, die für die Medien interessant sind. Für die Medien ist interessant, das liest man ja immer mal wieder in den Boulevardzeitungen, ein Klimawissenschaftler oder eine Klimawissenschaftlerin hat herausgefunden, dass der Meeresspiegel bis 2100 doch um 5 Meter steigt, wenn da irgendeine Eisplatte in der Antarktis abbricht. Ja, und dass dann einige hundert andere Wissenschaftler meinen, er steigt eigentlich nur um 1 Meter ungefähr, das ist der Mittelwert da vom Weltklimarat, das wird natürlich nicht erwähnt, weil man damit, dass man sagt, ja Leute, mit dem Meeresspiegelanstieg in 100 Jahren, das ist jetzt nicht unser größtes Problem, damit kriegt man keine Auflagenzahlen hin, sodass die Wahrnehmung der Medien die ist, dass sie ihre Lieblingsklimaforscher oder Wissenschaftler haben und die kommen immer wieder dran. Ja. Und das sind nicht unbedingt, also so ist meine Wahrnehmung, die mäßigenden Stimmen. Ja. Aber gut, also was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, dass ich denke, dass 99% der Leute, die in der Klimatologie arbeiten oder in diesem ganzen Themenbereich, seriöse Leute sind, die genauso, wie ich von mir selber meine, versuchen nach bestem Wissen und Gewissen die Natur zu verstehen.
Aber dann hat die Schuld, wenn man das so nennen darf, die Medien. Und sind die in Deutschland besonders schlimm oder besonders inkompetent? Weil, wenn ich mir das aus einer amerikanischen Sicht ansehe, sind dort viele Grüne der Meinung, wir sollten mehr auf Atomkraft setzen, weil die viel weniger CO2 ausstößt. Warum ist das in Deutschland, also die Grüne Partei, die in Deutschland natürlich eigentlich auch gegen Windräder war, weil es Insekten und Fledermäuse und Vögel tötet, das ist plötzlich überhaupt kein Thema mehr. Was spielt da die Rolle, was ist da die Rolle der Grünen in Deutschland oder der Medien in Deutschland? Warum ist Deutschland da so anders gestrickt als die allermeisten Länder der Welt? Nehmen Sie Frankreich als direkten Nachbarn, die ja einen viel höheren Prozentsatz ihres Stroms aus Atomkraft bekommen.
Ich glaube, man findet im Internet, ich weiß nicht, ob es Wikipedia ist, so eine Karte der Länder, die aus der Atomkraft aussteigen wollen und dann eine andere Farbe markiert, die einsteigen wollen und wieder eine andere Farbe ist, die sie im Augenblick nutzen. Und es gibt eigentlich nur einen, ich glaube, roten Klecks und das ist der deutschsprachige Raum, der eben absolut aus der Atomkraft aussteigen will. Und alles andere ist blau, grün oder grau, also es sind andere Farbcodes. Also der deutschsprachige Raum ist, was die Kernenergie angeht, wirklich was Besonderes. Und wie sich über die vielen Jahre, ja, seitdem ich also studiert habe, da ging das ja los mit der Anti-Atomkraftbewegung, wie sich das zu so einer Massenbewegung ausarbeiten konnte oder auch auftürmen konnte, das kann ich nicht erklären. Es gibt ja diesen Ausdruck der German Angst im Englischen, dass die Deutschen also, ja, also sehr empfänglich sind für so fast schon abergläubische Ängste. Jetzt ist bei der Kernkraft so, dass es ja wirklich die großen Unglücke gab, wie jetzt zum Beispiel in Fukushima, wo Frau Merkel dann entschieden hat, dass Deutschland endgültig aus der Kernenergie aussteigt. Das heißt, es gibt ja wirklich Gefahren, aber es gibt ja auch bei anderen Technologien, wie zum Beispiel Autofahren, gibt es ja auch große Gefahren, aber deswegen steigt man jetzt nicht unbedingt aus. Und wie gesagt, die Franzosen oder die Amerikaner sehen jetzt im Augenblick sogar in der Kernenergie eigentlich die große Chance, um grundlastfähig preiswerten Strom erzeugen zu können, der aber CO2-frei ist. Ob das in Deutschland sich das nochmal ändert, es ist eine, ja, in meinen Augen fast schon, ja, irrationale Angst. Ja, andererseits gibt es auch kein Endlagerkonzept. Aber die ganze Welt arbeitet daran und Deutschland ist da einfach ausgeschert.
Vielleicht ist das ein Punkt, wo ich als Historiker was zur Erkenntnis beitragen kann. In Deutschland gibt es eigentlich seit der konservativen Revolution in den 20er Jahren gibt es so eine starke Tradition der Zivilisationskritik. Da gehört auch Technologiekritik dazu. Also Technologie ist grundsätzlich was Böses, was Gefährliches, was man einhegen muss, wo man den Dingen auf gar keinen Fall so freien Lauf lassen darf. Und von da führt so eine Traditionslinie von den Konservativen der 20er Jahre über die Nazis zu so einer Bewegung in den 1960er Jahren, die Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher. Das war so eine braun-tiefrote Querfront. Und das ist eine der Bewegungen, aus denen die Grünen in Deutschland hervorgegangen sind. Und gerade die Leute, die aus dieser Bewegung hervorgegangen sind, das sind die großen Kernkraftgegner gewesen. Also so Leute wie der Baldur Springmann, so ein Blut und Boden Ökobauer, der ist da eine Schlüsselfigur gewesen. Also insofern, ich glaube, es gibt schon Erklärungen, warum Deutschland da weltweit aus der Reihe tanzt.
Moment, das ist jetzt aber keine Erklärung, sondern nur ein roter Faden, der sich durch die Geschichte zieht. Sie haben aber nicht erklärt, warum dieser rote Faden überhaupt existiert für Deutschland.
Naja, es muss halt mentale Muster geben, die dafür verantwortlich sind, dass sich solche Traditionen bilden. Dürften ziemlich tief im deutschen Geistesleben drinstecken. Romantik, also daraus speist sich das, glaube ich, ganz massiv.
Ja, also das kann gut sein. Das ist die Romantik. Ja, ich war auch im Studium, hatte ich ja sehr viel. Ich habe sogar mal im Bioladen gearbeitet, hatte also gute Freunde. Da ist der Kontakt jetzt ein bisschen, das sind ja sehr viele Jahre auch zurückgegangen. Sehr liebe Leute und wir haben also intensivst diskutiert. Und damals war das mit diesem Dogmatismus noch nicht so schlimm. Ja, sonst hätte ich mit denen gar nicht befreundet sein können. Aber das waren wirklich gute Freunde von mir und wir haben viel diskutiert. Und es hat schon was Romantisches, das Bild der Natur, als Mutter Natur und nicht etwa als etwas, was man vielleicht auch mal als feindlich erlebt. Ja. Da geht die Romantik ein. Das kann ich nachvollziehen, das Argument.
Aber gleichzeitig hat Deutschland ja international den Ruf, Technologie führend zu sein. Wir waren mal die Apotheke der Welt, in der Chemieindustrie, die Autoindustrie, Transrapid, denken Sie an Magnetschwebebahnen. Deutschland war ja mal sehr führend. Und wenn man nach Ostasien fährt, haben wir den Ruf immer noch, obwohl wir durch die Unpünktlichkeit der Deutschen Bahn und so weiter den zunehmend schnell verlieren. Was ist denn da passiert? Denn das sind ja neuere Entwicklungen als die von Michael Sommer angesprochenen nach Zweiten Weltkriegsverbindungen. Das sind ja Sachen, die in den 80er, 90er, 2000er Jahren passiert sind, oder? Also Sie sind natürlich kein Soziologe oder Wissenschaftshistoriker, aber es ist für mich immer für uns beide vielleicht aus so Randlagen Konstanz und Schweiz, wenn man nach Deutschland reinblickt, für mich überraschende und unerklärliche, weil so irrationale, und das wird den Deutschen ja eben nicht nachgesagt eigentlich, obwohl natürlich immer schon mit Ernst Jünger oder verschiedenen Deutsche oder Schweizer Waldorfschulen und den Namen tanzen war natürlich auch eine deutsche oder schweizerische Sache.
Ja, also eine Erklärung wäre die lange Phase des Wohlstands, den Deutschland durchlaufen hat. Wir haben jetzt eine Menge von vielleicht jüngeren Menschen, die nicht mehr die Erfahrung gemacht haben, dass es sehr schwierig ist, diesen Wohlstand zu erlangen. Ich selber bin ja 1956 geboren und mein Onkel, der hat Zeit seines Lebens unter Tage Kohle gehackt, ja, also und ist dann auch an Staublunge gestorben. Und deswegen bin ich eigentlich auch ganz gegen Kohle, muss ich sagen. Also ist ja, aber eigentlich mehr wegen der CO2-Emissionen. Aber diese Menschen hatten im Krieg und auch vorher kaum was zu essen. Und die waren halt froh, Arbeitslosigkeit in der Vorkriegszeit, ja, vor dem Zweiten Weltkrieg, dass sie überhaupt mal einen Job hatten. Ja, und dann ist man ins Ruhrgebiet migriert. Ja, das waren also Armutsmigranten, die dann in Kohle und Stahl im Ruhrgebiet überhaupt mal einen Job bekommen haben. Aber die Wahrnehmung war, dass wenn man nicht aufpasst, verarmt man und kann am Ende seine Kinder nicht mehr ernähren. Und wenn man das heute erzählt, dann sagen alle, ist ja Quatsch, natürlich kann ich mich ernähren, ich gehe einfach in Aldi oder in was wie immer diese Supermärkte alle heißen, ja. Lidl heißt noch einer, genau. Da kann man reingehen oder kaufe ich mir was und da verhungere ich schon nicht, ja. Also die Wahrnehmung, dass man Wohlstand wie in Deutschland jetzt hat, dass man was dafür machen muss, das ja keineswegs selbstverständlich ist, die ist nicht da, ja. Und da gibt es dann Träume, es ist Platz für Visionen, die irreal sind, dass man einfach irgendwas macht, ohne zu merken, dass man die Basis seines Staates eigentlich untergräbt und meint, man könnte einfach irgendwelche Forderungen stellen, die, also, ja, und eben die Technologie-Skepsis, dass man sagt, eben Technologie ist was Böses, ja, Staublunge meines Onkels, da kann ich ja jetzt auch sagen, bin ich ganz gegen irgendwelchen Bergbau oder sowas, aber die richtige Lösung ist eben, dass ich vielleicht mal eine Bewetterung der Kohle, der Stollen mache und vielleicht auch einen Filter da vor die Nase setze, das sind die richtigen Lösungen. Also ich denke, was wir hier erleben, ist eine Verschiebung von den Deutschen, die sehr für Technologie sind, hin zu den Deutschen, die schon immer Romantiker und Technologieskeptiker waren, das sind ja unterschiedliche Gruppierungen, und die können das, man kann diese Verschiebung machen, weil wir so eine lange Phase des Wohlstands hinter uns haben. Wäre so eine Theorie von mir, aber ich bin kein Soziologe, sondern Physiker.
Wenn Sie jetzt die Entscheidung treffen können, welchen Kurs fährt jetzt die Klimapolitik global, was würden Sie machen?
Ja, also wir hatten ja letztes Jahr 2022 zwei große Symposien veranstaltet, also mit jeweils 10, 12 Referenten und Referentinnen. Da war zum Beispiel die Ulrike Lohmann auch Referentin. Das ist eine der führenden Wissenschaftlerinnen, jetzt nicht mehr, aber bis vor einigen Jahren, vom Weltklimarat. Dann hat man Hans-Werner Sinn als Experten da für Wirtschaft, als Referenten und viele andere Leute. Und das waren zwei Symposien am Bodensee, deutsch-schweizerisch, das eine in Konstanz, das andere in Romanshorn. Und der Outcome war, also das Ergebnis, was jetzt im Jahr 2023, also jetzt übrig geblieben ist, als Nettoergebnis, ist ein Plan B für das Klima. Und den versuche ich gerade zu propagieren. Und der nimmt ein bisschen diese Panik aus dem System. Wir haben also sehr genau diese ganzen Klimaerkenntnisse aus den Einzelpapieren, aber auch aus den großen Berichten des Weltklimarats analysiert. Und es gibt die beiden großen natürlichen Senken. Auch im Jahr 2022 ist ungefähr die Hälfte der menschengemachten CO2-Emissionen, also energiebedingt aus der Verbrennung von Kohle, Gas und Erdöl, die Hälfte ist in den großen Senken der Ozeane und der Landpflanzen verschwunden. Das heißt, wir haben also die Photosynthese letztendlich der Wälder auf unserer Seite, die absorbiert im Augenblick bedingt durch die Klimaveränderung und den CO2-Düngeeffekt rund 10 Milliarden Tonnen CO2 jedes Jahr. Und die Ozeane ebenso durch den höheren Partialdruck des CO2s, das sind jetzt ein paar Fachausdrücke, aber da steckt eben ein Haufen Wissenschaft dahinter, durch den höheren Partialdruck in der Atmosphäre verschwindet also zunehmend CO2 in den Ozeanen. In dem Salzwasser bildet das CO2 Carbonate und die Ozeane können ungeheure Mengen an CO2 in Form von Carbonaten aufnehmen. So, das heißt, die Hälfte verschwindet. Das heißt, wenn wir jetzt Netto Null als 50% definieren und erstmal auf die Hälfte absenken, dann können wir weiterhin 20 Gigatonnen pro Jahr als Menschheit emittieren. Aber diese radikale Forderung, wie man sie auch vom Weltklimarat findet, aber auch von den Aktivisten, dass wir komplett auf Null runtergehen mit den energiebedingten CO2 CO2-Emissionen, CO2-Emissionen. Das ist erstens nicht realistisch, aber auch jedenfalls mittelfristig nicht notwendig. Das ist unser Plan B. Und wir können eben diese Senken, die Ozeane und die Landpflanzen, auch verstärken. Und daran forschen auch Leute. Und das wird in den Medien in Deutschland nicht transportiert. Es gibt eine Verwirrung, was Netto Null eigentlich sein soll. Und es gibt diese radikalen Forderungen. Und ganz konkret jetzt bei den Maßnahmen von Herrn Habeck bedeutet unser Modell, dass wir aus der Braunkohle und aus der Kohle aussteigen müssen, dass aber Gasetagenheizungen vielleicht gar nicht so schlecht sind als Übergangslösung. Das sagt übrigens auch die EU. Und dass wir die Gebäude isolieren müssen. Wir müssen aber jetzt nicht auf Teufel komm raus überall Wärmepumpen einbauen und schon gar nicht bei der alten Oma, die gar nicht das Geld hat, um ihr Haus zu isolieren und da eine Wärmepumpe einzubauen. Die kann also, weil wir nur die Hälfte brauchen, ja, erstmal, die kann also mit der Gasetagen- oder Gasheizung weiterarbeiten. Gas ist gar nicht so schlecht. Das sind also die aus unserem Plan B, aus den beiden Symposien folgenden Schlussfolgerungen sind, dass wir also ein bisschen mehr Zeit haben. Die Natur ist zumindest mit den großen Senken auf unserer Seite und wir können Klimaschutz mit den Menschen und nicht gegen die Menschen machen.
Aber die Gretas und Luises werden ja weiterhin eine andere Meinung haben, die vielleicht nicht auch wie Hans-Werner Sinn rationale ökonomische Gesichtspunkte außer Acht ließ. Denn das ist natürlich immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Und dieses unüberlegte ideologische aus Kohle und Gas und Erdöl auszusteigen, aber keine alternativen Energieformen in petto zu haben, das ist, glaube ich, das Irrationale und für Deutschland im internationalen Vergleich so peinliche Vorgehen. Wir sind da nicht das Vorbild. Wenn ich die New York Times lese, schütteln die nur mit dem Kopf über diese deutsche Politik.
Ja, wir sind eigentlich so Klimaradikale als Land in Deutschland. Die Schweiz überlegt gerade, ob sie vielleicht aus dieser Radikalität ein bisschen ausschert, ja, weil sie bemerken, dass das doch große ökonomische Nachteile auch hat. Und in Deutschland selber gibt es also zunehmend in der Industrie Aufregung, weil es eben eine Deindustrialisierung gibt durch die überhöhten Energiepreise. Ja, die Klimaaktivisten, die sind ja durchaus auch vernünftigen Argumenten zugänglich. Also ich war vor einiger Zeit in Servus TV in so einer Talkshow und trat da nicht gegen, aber da war auch mit so eine Klimakleberin, also die ist in Österreich, ist die ziemlich bekannt, habe ich jetzt den Namen leider vergessen, trat da also gegen sie an und sie meinte dann wirklich in der Live-Übertragung, dass wir noch 3 Jahre Zeit haben und dann ist es zu spät, dann kann das Ruder nicht mehr rumgerissen werden und wir werden alle verglühen. Und da bin ich dann wirklich ärgerlich geworden vor laufender Kamera, also eine Live-Übertragung und habe gesagt, das ist jetzt wirklich Quatsch. Und das glauben Sie doch selber nicht, dass Sie in 3 Jahren, wenn wir da, das Ruder wird in 3 Jahren natürlich nicht rumgerissen, auch nicht in Österreich. Also ein Servus TV ist ja in Österreich ein Privatsender. Und das heißt ja, dass aus Ihrer Aussage logisch folgert, es gibt kein Entrinnen vor dem baldigen Verglühungstod. Und wir saßen dann später noch in der Bar, also das ist bei Talkshows so, man geht hinterher in so eine Bar und dann sitzen alle friedlich zusammen beim Bier oder beim Wein. Und dann war klar, dass sie natürlich eine junge Studentin ist, die studiert, jetzt habe ich vergessen, was sie studiert. Und dann kam natürlich prompt die Frage vom Moderator, ja, aber wenn wir in ein paar Jahren dann sowieso verglühen, warum studieren Sie denn dann? Ja, also da, ich hatte das Gefühl, dass diese Aktivisten, sie glauben das ja selber nicht, sondern das ist vielleicht bei einigen Leuten auch ein Businessmodell, ja, weil man wird berühmt, man kommt ins Fernsehen und man verdient Geld. Ja, also und dann ist es natürlich sehr schwierig, wenn die Menschen auf dieser radikalen Ideologie basierend tatsächlich ihr Auskommen bestreiten, ja, ihren Lebensinhalt sehen, dann können sie ja gar nicht mäßigenden Argumenten gegenüber aufgeschlossen sein.
Aber das Problem ist ja, dass die Medien diesen Leuten, diesen Hysterikern die Bühne geben.
Natürlich, die Medien, also insbesondere in Deutschland, sie kriegen Einschaltquoten, wenn sie sagen, morgen schlägt ein Asteroid ein, geht schnell in den Keller. Oder irgend so ein Quatsch, ja. Das ist die Panikmache, also das ist das Heischen von Aufmerksamkeit. Und Servus TV hat sich offensichtlich auf die Fahnen geschrieben, gegen diesen Mainstream der deutschsprachigen Medien anzutreten und läden dann solche Leute wie mich eben und noch ein paar andere ein, die zur Mäßigung aufrufen. Ja. Aber das ist insgesamt in Deutschland so eine Art Klima, Programm gibt, was Geld generiert und Einfluss, das würde ich schon sehen. Ja, also es sind ziemlich viele Leute, die von der Panik leben. Also habe ich so das Gefühl, sorry, dass ich das so sage.
Ja, es ist ja auch peinlich und auffällig, dass ein Fernseharzt Erkan von Hirschhausen dann sagt, die Erde hat Fieber. Das wird dann irgendwie ernst genommen. Das sind dann so populistische Schlagworte. Aber Michael hatte gefragt, was Sie tun würden, wenn Sie dem Weltklima weltweit etwas raten würden. Wenn Sie der König von Deutschland wären, das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage für jemanden, der in der glücklichen Schweiz wohnt, wo es direkte Demokratie gibt. Aber wenn Sie am Parlament vorbei entscheiden könnten, was würden Sie denn Deutschland jetzt raten? Deutschland wird ja mit den 2% CO2-Ausstoß der Welt nichts ausrichten können. Aber was sollte denn Deutschland jetzt tun? Kann man das Ruder noch rumreißen oder werden wir bald alle im Dunkeln sitzen und mit Eseln im Wald Feuerholz sammeln?
Ach so, Sie meinen, um Deutschland zu retten? Also ich rede eigentlich immer davon, die Welt zu retten.
Da so große Ambitionen, glaube ich, sollte man sich nicht machen. Ja, die letzte Frage.
Ja, nein, also ja, da bin ich so ein bisschen ratlos, muss ich sagen, weil Deutschland hat sich ideologisch als nicht bloß die Politik und die Medien, sondern die einzelnen Deutschen, die Bürger, die haben sich so verrannt. Und mir hat letztens ein Kollege erzählt, dass er gerade die erste Semesterbegrüßung gemacht hat, auch in der Physik, weil das Wintersemester jetzt anfängt, und hat eine Studentin dann hinterher gefragt, ja, sie fangen jetzt an hier, ich glaube, Geophysik zu studieren, was wollen sie denn mal werden? Und dann hat die junge Dame, so berichtete mir der Kollege, gesagt, dass sie ja gar nichts werden kann, weil wir würden ja 2027 alle verglühen. Und wenn so eine Ansicht, eine Meinung, das ist ein Weltuntergangsglaube, wie bei so einer prähistorischen Sekte oder so, wenn sich das bei den Jugendlichen in Deutschland so tief eingegraben hat, dann sehe ich da eigentlich keine Rettung mehr. Ja, dann wird das Land einfach in eine einigermaßen ja vernagelte Ideologie abkippen und dann kann man auch nicht mehr viel machen. Also man kann versuchen, und das werden wir jetzt auch tun, ich bin ja nicht alleine, Aufklärungsarbeit zu leisten und Optimismus zu verbreiten. Aber ansonsten würde ich sagen, das ganze Volk muss irgendwie zu so einer Art Psychologen wegen Depressionen. Ja, die müssen in Behandlung, die Leute. Also irgendwie, die haben so eine kollektive Depression. Also ja, ich weiß nicht, was man da machen kann, außer Aufklärung und Bildung.
Ja, wir sollten nicht mit so einer optimistischen Note enden.
Ja, vielleicht ja, gibt es ja dann noch eine Wende. Auf jeden Fall, das muss aufhören mit diesem Klimapessimismus. Ja, und wir müssen auch für die Industrie, wir müssen unsere ökonomische Basis erhalten, sonst können wir ja sowieso nichts ausrichten draußen in der Welt. Dann kriegen wir am Ende noch irgendwelche Sozialhilfe aus Amerika, da kommen wieder Care-Pakete oder sonst was. Also wir müssen die Industrie und die Gesellschaft am Laufen halten und dazu braucht man bezahlbare Energie. Und da gibt es durchaus vernünftige Wege, das auch mit den erneuerbaren Energien zusammenzumachen. Ja. Aber diese radikalen Forderungen, die wir im Augenblick aus Berlin hören, die sind auch für die EU übrigens zu radikal.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir sind zu einem dann doch vielleicht versöhnlichen Schluss gelangt. Herr Ganteföhr, haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren. Das war ein ausgesprochen erhellendes Gespräch.
Dies war der Podcast Menschen-Tiere-Sensation des Cicero.de. Sie finden ihn auf der Webseite des Cicero und auf allen gängigen Plattformen für Podcasts.
Wir freuen uns, dass Sie uns zugehört haben. Bleiben Sie uns gewogen, teilen Sie uns auf den sozialen Medien und auch über Feedback jeglicher Art freuen wir uns sehr.
Cicero Wissenschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.